Und heute geht es nochmal um das Grundlagenthema von der Gemeinschaft und auf dem werden wir in den nächsten Predigten aufbauen. Heute also nochmal ein Grundlagenthema mit dem Thema, wie wir es lesen, auf dem Flyer, das Potenzial von echter Gemeinschaft entdecken. Und da wollen wir jetzt miteinander heute Morgen schauen, wie haben denn die ersten Christen ganz am Anfang Gemeinschaft erlebt? Und was bedeutet das für uns heute im 21. Jahrhundert? Und so möchte ich euch einladen, den Text, der auch angegeben ist, jetzt zu lesen, wer will, miteinander aus Apostelgeschichte 2 ab Vers 37. Apostelgeschichte 2 ab Vers 37. In diesem Text geht es um eine Reaktion von den Zuhörern auf Pfingstpredigt damals von Petrus. Und da heißt es im Vers 37, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, oder man kann übersetzen, tut Buße, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und vom Thema her fahre ich jetzt weiter im Vers 41, wo es dann heißt, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde oder Gemeinschaft an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Jetzt muss ich einen Einschub machen, weil die neue Genfer Übersetzung, die wir ja hier vor uns haben, die eine feine Übersetzung ist, aber gleich der nächste Vers ein bisschen gar stark umschreibt, lese ich ihn jetzt aus der kürzeren, griffigeren Version, wie sie eigentlich vom Griechischen her ist, wie man sie auch in der Luther- oder in der Elberfelder Bibel findet. Wenn es weiter heißt im Vers 42 von den Gläubigen, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Und lese noch den Vers 46 dazu, dass das noch ein bisschen näher beschrieben wird. Vers 46. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Soweit der Bibeltext. Es ist interessant, wenn man die ganze Apostelgeschichte lesen, dann merkt man, dass der Schreiber, der Lukas, der Arzt von der Apostelgeschichte, immer wieder einmal zwischen ihnen kurz wie innehalten tut und eine kleine, kompakte Zusammenfassung über das Leben der ersten Christen hineinschiebt. In der Theologie sagt man dieser kleinen, kompakten Einschub Summarien. Und das finden wir auch in diesem Text. Der Lukas nennt uns in einem Satz zwei Kernaufträge. Vers 42, wo er sagt, von den ersten Christen, sie blieben beständig in der Apostellehre. Das ist ein Kernauftrag, auf den gehen wir heute nicht ein. Das war andere Mal schon das Thema gewesen. Sie blieben beständig in der Apostellehre und jetzt kommt der zweite Auftrag und in der Gemeinschaft. Sie blieben in der Gemeinschaft. Und jetzt werden wir also dieser Frage nachgehen, wie haben denn die ersten Christen Gemeinschaft verstanden? Wie haben sie Gemeinschaft gelebt? Wie ist die Gemeinschaft bei ihnen ganz konkret sichtbar geworden? Es ist ganz auffallend, in diesem kurzen Text, euch ist das sicher auch aufgefallen, ist zweimal die Rede vom Taufen. Im Vers 38 haben wir gehört und gelesen, wo der Petrus sagt, kehret um, tuet Buß und jeder soll sich taufen auf den Namen vom Erlöser. Und im Vers 41 heisst es, viele haben Botschaft angenommen vom Evangelium und haben sich taufen lassen. Ja, warum haben sich die taufen lassen? 3000 Menschen haben wir gelesen. Bei uns steht ja auch dann wieder eine Taufe in 2 Wochen, wo 2 junge Menschen sich taufen lassen wollen. Wir freuen uns jetzt schon drauf, an der Lage. Dann dürfte es wieder ein bisschen schöner Wetter sein. Warum haben sich die taufen lassen? Diejenigen, und das ist noch heute genau gleich, die sich taufen lassen damals, die haben damit sichtbar und öffentlich gezeigt, dass sie eben die Umkehr, die Buße vollzogen haben. Haben sichtbar öffentlich mit der Taufe gezeigt, dass sie die Rettung durch Jesus Christus angenommen haben. Dass sie Vergebung von ihren Sünden erlebt haben, weil Jesus für ihre Schuld am Kreuz gestorben ist. Aber es gibt noch einen zweiten Grund für die Taufe. Und das ist ganz eng verknüpft mit unserem Thema. Diejenigen, die sich damals taufen lassen, die haben mit dem nämlich sichtbar und öffentlich auch gezeigt, ich gehöre jetzt ganz fest zur Gemeinschaft der Christen. Ich gehöre jetzt fest zur Gemeinschaft der Familie Gottes. Sie haben mit ihrer Taufe bekennt, um es nochmal mit anderen Worten zu sagen, wir halten als Christen aneinander fest. Wir sind eine verschworene Gemeinschaft. Wir halten, das ist auch ein Tauf, das ist im Taufbekenntnis drin, wir halten als Christen aneinander fest. Und zwar nicht aus dem Motiv heraus, weil wir alle die gleichen Interessen haben als Christen. So wie man das macht, wenn man einem Club beiträgt. Wer gerne Briefmarken sammelt, der geht im Briefmarkensammlungsclub. Wer gerne shootet, geht im Fußballclub. Wer gerne gärtnert, der geht in Salat- oder in Spinatclub und so weiter. Aber das ist eine andere Form von Gemeinschaft. Sie sind schon bei der Taufe bekannt, wir halten als Christen aneinander fest, und zwar auch nicht aus dem Motiv, weil wir uns alle sympathisch finden. Wenn Sympathie und Antipathie in einer Gemeinde der oberste Wert hat, dann ist das sehr problematisch. Das ist ein bisschen schwach formuliert, das ist eine Katastrophe. Das ist nicht der Grund von der Gemeinschaft, warum sie schon bei der Taufe bekennt haben, öffentlich mehr halten als Christen aneinander fest, ist ein anderer Grund. Das ist noch heute der gleiche Grund. Nämlich, weil wir alle, und zwar in gleicher Weise, Nutznießer sind von Gottes Rettungsprogramm. Weil wir alle in gleicher Weise dürfen Nutznießer sein von der Erlösung durch Jesus Christus. Und weil wir alle als Christen, und zwar in gleicher Weise, da gibt es keinen Unterschied, dürfen Anteil haben an dieser beglückenden Beziehung zum dreieinigen Gott. Und diese Tatsache, die verbindet uns wie ein Scharnier. Das ist das Scharnier der Gemeinschaft. Und diese Basis, die man auch da vorne sieht, miteinander Anteil haben an der Erlösung, miteinander dürfen Anteil haben an der beglückenden Gemeinschaft mit Gott, die steht über allen persönlichen Unterschieden und Vorlieben und Geschmäcken, die es unter den Christen gibt. Oder mit anderen Worten, unter dem Kreuz von Jesus werden alle anderen Sachen zweitrangig. An Geschmäcker und persönlichen Vorlieben. Und was gibt es für viele Vorlieben und Geschmäcker unter den Christen? Ich möchte nur ein heisses Thema herausgreifen, das Thema Musik. Da gibt es Christen, die sagen, Marschmusik, das ist das Höchste, was es gibt. Und da gibt es andere, die sagen, das ist das Tiefste. Das ist Kriegsmusik. Die hat man gespielt, um Soldaten in den Krieg zu schicken und zum Töten zu animieren. Andere wieder sagen, Ländlermusik. Also wenn ich Ländler höre, dann bin ich einen Meter am Boden innerlich. Und andere Christen sagen ebenfalls, gleich liebe Christen sagen, so Hudi Gägerlo, das ist das Letzte. Und einige sagen, nur klassische Musik, das ist geistliche Musik. Und in Teilingen habe ich sogar das erste Mal Leute getroffen, die mir sagen, harte Technomusik, das ist das Größte. Also das haut mich zu den Socken aus. Aber die gleiche Person, die mir das hier in der Gemeinde gesagt hat, hat mir gesagt, Matti, sie verlangen nicht, dass man diese Musik hier in der Gemeinde spielt. Und genau das ist es. Gerade von Anfang an das Kennzeichen von den ersten Christen. Sie waren von Anfang an eine Einheit in der Vielfalt. Und genau für das hat Jesus auch gebetet im hohen priesterlichen Gebet. Wir haben mit den Senioren das Gebet nochmal betrachtet am letzten Mittwoch. Unglaublich schön. Unglaublich schön. Eine Einheit in der Vielfalt. Es war nie eine Gleichschaltung von gleichen Geschmäckern und Meinungen. Da können wir genau Trennungen und Spaltungen haben. Unter dem Kreuz werden alle persönlichen Unterschiede zweitrangig. Das ist echte Gemeinschaft, die uns das Neue Testament zeigt. Und da liegt unglaublich viel Potenzial in dieser Einheit, in der Vielfalt. Und da gilt es immer wieder neu zu entdecken. Das hat die ersten Christen schon fasziniert. Und darum ist für die ersten Christen die Gemeinschaft wichtiger gewesen als biologische Verwandtschaft, wichtiger als Blutsverwandtschaft. Warum? Aus dem ganz einfachen Grund. Blutsverwandtschaft findet irgendwann einmal ein Ende in unserem Leben, die Gemeinschaft. Unsere Väter sterben oder sind schon gestorben, die Mütter. Unsere lieben Onkel und Tanten werden einmal sterben und wir werden auch einmal sterben. Und dann ist es fertig mit dieser Gemeinschaft. Aber diese Gemeinschaft, die man hier findet, unter den Christen ist eine Gemeinschaft, die in Ewigkeit Bestand hat. Und darum heisst es, sie bleiben in der Gemeinschaft. Ja, wie ist die Gemeinschaft jetzt ganz konkret sichtbar geworden bei den ersten Christen? Ich lese nochmal den Vers 46. Und das eigentlich in einem Vers ein bisschen zusammenfasst. Einmütig und mit grosser Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und jetzt kommt ein schöner Nachsatz. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Also wie ist die Gemeinschaft sichtbar geworden? Wir haben gelesen, sie haben sich getroffen. Am Anfang eben noch in der Nebenhalle vom Tempel, weil sie ja noch kein eigenes Gemeindezentrum hatten, wie wir. Sie haben sich getroffen in den Privathäusern. Das sind also die ersten Hauskreise, die uns hier beschrieben sind. Und das ist noch heute so etwas Kostbares, dass wir uns heute Morgen treffen dürfen. So etwas Kostbares, die Gemeinschaft. Wisst ihr, wer aus meinem Empfinden her die schönste Aufgabe hat in einem Gottesdienst? Der Martin hat so verschiedene Aufgaben aufgezählt. Aber der schönste, aus meiner Sicht, der schönste hat er nicht aufgezählt. Aus meiner Sicht, wer die schönste Aufgabe hat in einem Gottesdienst? Wisst ihr, wer? Das Begrüssungsteam. Heute Morgen der Gerd und der Elian. Ich bin jeden Sonntag ein bisschen neidisch auf das Begrüssungsteam. Am liebsten würde ich mich selber immer dort einteilen, aber das darf ich ja nicht, wäre ja unverschämt. Jedem, der kommt, kurz die Hand geben und in die Augen schauen. Ich finde das so etwas Schönes, das ist auch Gemeinschaft. Und ich mache es ja manchmal kurz vor dem Gottesdienst, gehe noch ein bisschen um und gebe die Hand. Ich mache das so gerne und nachher auch wieder. Aber manchmal schaue ich ein bisschen ernst rein, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, dass ich ein bisschen angespannt, ich muss mich entschuldigen, es ist nicht, weil ich böse bin, sondern weil ich manchmal noch Sachen im Kopf klappe, Technik und das alles. Wir haben heute Fragen, die die ersten Christen noch nicht beschäftigt haben. Ich habe kein Mikrofon gehabt, nichts, keine Beleuchtung. Aber es ist so etwas Schönes, Gemeinschaft, auch heute Morgen zu pflegen. Einander kurz in die Augen schauen, einander die Hand geben. Wie geht es dir? Anteil nehmen. Was haben sie gemacht? Sie haben sich getroffen in den Nebenhallen vom Tempel. Sie haben sich getroffen in den Privathäusern. Ein weiteres Merkmal von dieser Gemeinschaft von der ersten Christen war, haben wir gelesen, sie haben gegessen miteinander. Kann man sich nicht anders vorstellen. Die haben unzwungen austauscht während der Messe. Das war eine fröhliche Sache gewesen. Haben sie ja gelesen, wörtlich? Lies es nochmal. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Und mit dem Miteinander essen ist ganz eng verbunden gewesen damals gemeinsame Genuss auch vom Abendmahl. Das ist bei den ersten Christen, hat jetzt echt zusammengehört. Miteinander essen und nach dem Essen noch Abendmahl nehmen. Das hat man erst später den Trend, wo Gemeinden unübersichtlicher geworden sind, hat man es für gut befunden, dass man da zwei Sachen daraus macht. Wie ist die Gemeinschaft weiter sichtbar geworden? Ein weiterer Schwerpunkt, den wir gelesen haben in diesem Text, war das gemeinsame Beten. Ich lese es nochmal, Vers 42, was heisst, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, und jetzt wird das näher beschrieben, wie die Gemeinschaft aussieht, im Brotbrechen, haben wir schon darüber geredet, Abendmahl, und in den Gebeten. Man kann übersetzen vom Griechischen auch in den Gebetsversammlungen. Man sieht das hier am Anfang von der Apostelgeschichte, man sieht das durch die ganze Kirchengeschichte bis heute. Beten, nein, ich muss es umgekehrt sagen, lebendige Gemeinden sind immer betende Gemeinden gewesen. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Und die Kirchengeschichte zeigt, dass auf der anderen Seite fette Gemeinden sind immer Gemeinden gewesen, die das Gebet vernachlässigt haben. Gemeinden, die das Gebet vernachlässigt, sind immer sterbende Gemeinden. Aber ich sage es nochmal positiv. Lebendige Gemeinden sind immer betende Gemeinden. Und das ist auch der Grund, warum wir auch hier in der FG Teilingen nicht müde werden, immer wieder zu den Gebetsübungen einzuladen. Jemand hat mir schon gesagt, wir müssen das immer wieder sagen. Das ist nicht Tradition. Das ist Anweisung an unsere Gottesdienstleiter, das immer wieder zu sagen. Und gerade Gebetszusammenkünfte sollen Ort sein, wo man im Besonderen den Puls der Gemeinde spürt. Wo vielleicht mehr möglich ist als im Gottesdienst. Im Gottesdienst haben wir ja zum Teil noch ein bisschen andere Schwerpunkte. Da geht es darum, um miteinander aufs Wort Gottes zu hören und darüber nachzudenken. Oder ein weiterer Schwerpunkt vom Gottesdienst ist Gemeinschaft, miteinander Gott zu loben. Aber da zu viele Informationen sonst noch einpacken, ist weniger möglich. Aber in der Gebetszusammenkunft ist das möglich. Darum wäre näher, mache einen schnellen Werbespot, wer näher möchte am Puls der Gemeinde sein, dem tue ich einladen, um auch Gebetsübungen zu besuchen. Das ist eine Möglichkeit, wo man die Gemeinde auch noch mehr einbeziehen können, gewisse Prozesse auch von der Gemeindeleitung, wo man dafür betet. Wie sollen wir es machen? Machen wir immer wieder. Eine Möglichkeit, gerade in Gebetszusammenkünften auch der Gemeinde Anteil geben, was Einzelne bewegt, was die Gemeinde bewegt. Im letzten Gebetsabend sind zwei Personen gekommen und haben gesagt, wir müssen unbedingt noch etwas sagen, wo wir froh werden, wenn wir dafür würde danken. Ich finde das so schön, Anteil nehmen. Und dann kann man dafür beten. Natürlich, das geschieht auch in den Hauskreisen, ist wunderbar. Also das sind die vier Schwerpunkte, die uns hier beschrieben sind. Sie haben sich getroffen im Tempel und in den Privathäusern. Zweitens, sie haben sich getroffen, um miteinander zu essen. Drittens, sie haben immer wieder miteinander Abendmahl genossen. Und viertens, sie sind immer wieder zusammengekommen zu Gebetsversammlungen, wie es eigentlich vom Griechischen her heisst. Und jetzt stehen wir vor der Frage, was bedeutet denn das von damals, von den ersten Christen, was bedeutet das für uns heute? In unserer westlichen Gesellschaftskultur ist es ja nicht mehr möglich, Gemeinschaft genau gleich so im Detail zu gestalten wie damals. Ist euch etwas aufgefallen in dem Text, was immer wieder heisst? Das heisst nämlich von mehrmals von täglich, dass sie sich jeden Tag getroffen haben im Tempel, jeden Tag getroffen haben in den Privathäusern, jeden Tag zum Essen getroffen haben, zum Miteinander essen, jeden Tag getroffen haben zum Gebet. Stell dir mal vor, wir würden die FG so organisieren. Ich würde sagen, auch heute, jeden Abend Gebetsabend. Was würde da passieren? Das ist undenkbar. In unserer Kultur. In anderen Kulturen geht es vielleicht besser. Ein Pastorenkollege hat von der FG, von einer anderen FG, hat nach 5 Dienstjahren eine Auszeit von seiner Gemeinde geschenkt bekommen, für einen Monat nach Amerika zu gehen. Ich habe ihn gefragt, wie hast du das erlebt? Er hat verschiedene Gemeinden besucht. Er hat gesagt, das ist unglaublich. Er war zum Beispiel in einer afroamerikanischen Gemeinde an einem Gebetsabend. Der hat angefangen am Nachmittag um 5 Uhr und ist gegangen bis um 11 Uhr am Abend. Stellen wir uns das einmal vor. Und man hat immer, ist man gestanden. Er hat gesagt, ich habe nicht mehr können als Schweizer. Ich habe zwischendrin mal abgehockt, das Einzige. Bis um 11 ist es gegangen, ohne Unterbruch. Und er hat gesagt, ich habe fast einen Gehörschaden gehabt nachher. So sind Kulturen verschieden. Aber Gottes Grundprinzipien, und um das geht es heute Morgen, ich betone es nochmal, Gottes Grundprinzipien von der Gemeinschaft, die sind auch für uns im 21. Jahrhundert und auch in unserer schweizerischen Kultur äußerst wertvoll. Nicht nur wertvoll, sondern letztendlich überlebenswichtig für die Gemeinde und auch für uns persönlich. Und das wichtigste Grundprinzip der Gemeinschaft wird in diesem Text eigentlich zusammengefasst in einem einzigen Wort. Das heisst nämlich da, ich tue es nochmal einblenden auch, das heisst nicht nur, sie bleiben in der Gemeinschaft, sondern es wird ganz besonders betont, und das ist eigentlich Schlüsselwort, sie bleiben beständig in der Gemeinschaft. Sie bleiben beständig, das ist Schlüsselwort. Von Gottes Grundprinzip von Gemeinschaft. Das ist zugleich der Schlüssel in der Beständigkeit. Dadurch können wir das Potenzial von echter Gemeinschaft entdecken und auch ausschöpfen. Sie bleiben beständig in der Gemeinschaft. Man kann übersetzen, sie verharrten in der Gemeinschaft. Oder sie hielten daran fest. Oder man kann übersetzen, es ist genau der gleiche Gedanke. Sie pflegt regelmäßig Gemeinschaft. Warum ist das so wichtig? Beständig sein in der Gemeinschaft. Erstens, es ist eine der grundlegenden Voraussetzungen, um geistlich zu wachsen im Glauben, um geistlich stärker zu werden. Und weil das so ist, finden wir im Neuen Testament über 50 Mal die Aufforderung, die immer in die gleiche Richtung geht. Miteinander oder einander oder füreinander. Die Aufforderung, einander zu ermutigen, einander zu ermahnen, sich einander unterordnen, einander anzunehmen und so weiter oder füreinander zu beten. Und der Trend in unserer Gesellschaft, der läuft genau ins Gegenteil. Der Rick Warren hat es einmal in einem Satz zusammengefasst, er hat gesagt, die heutige Gesellschaft mit ihrem unabhängigen Individualismus hat viele geistliche Weisen hervorgebracht. Geistliche Weisen, das heisst, man ist schwächer geworden im Glauben. Und darum ist es eben schon ein Unterschied, ob wir nur Zuschauer sind von der Gemeinschaft, ab und zu mal in den Gottesdienst kommen, oder ob wir aktiv oder wie es da heisst, beständig Teil sind von der Gemeinschaft, von den Christen. Ein Unterschied. Zuschauer oder aktiv dabei. Ich habe noch ein Bild gesucht, um das noch ein bisschen zu veranschaulichen. Mir ist das Bild in den Sinn gekommen vom Fußball. Da gibt es ja meistens bei einem Fußballspiel auch zwei Gruppen von Menschen. Es gibt Mannschaft, die aktiv auf dem Feld spielt, und dann gibt es Zuschauer auf der Ränge oben. Ich war einmal in der Breite im Stadion, ein Fußballmatch vom FC Schaffhausen. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Schon ein bisschen anders, als was ich in Basel erlebt habe. In Basel habe ich auch neben dem Fußballstadion gewohnt, bin ab und zu nicht regelmässig drin gewesen. Aber in Schaffhausen ist mir etwas aufgefallen, was mir in Basel nicht so krass aufgefallen ist, vor allem in Bezug auf Zuschauer. Über die Mannschaft will ich gar nichts sagen, aber über die Zuschauer. Da ist mir aufgefallen, dass Zuschauer sein nicht unbedingt die eigene Gesundheit fördert. Also, wenn ich dort gestanden bin, ist plötzlich eine Fahne von Alkohol gekommen, die mich umweht hat. Der Philemon war auch dabei gewesen. Als sich die Fahne verzogen hat, ist die nächste Wolke gekommen von Tabak, die mich in uns eingelullt hat. Nicht so gesundheitsfördernd, Zuschauer zu sein. Da ist mir aufgefallen, Zuschauer, die übernehmen keine Verantwortung. Man sieht es den einen schon an, die sind nie im Fußballtraining. Das sieht man denen oft sogar an. Aber in einem sind stark. Im Kritisieren. Also ich kann euch sagen, und das ist ein bisschen der Unterschied, das habe ich in Basel nie erlebt, dass da für Wörter gefallen sind, was man da den aktiven Spieler zugerufen hat. Also ich wage die Wörter da nicht zu wiederholen. Es wird ja aufgenommen, ich muss aufpassen. Also ich werde nicht mehr so schnell in die Breite gehen. Und jetzt beziehe ich das auf die Gemeinde. Es ist ganz ähnlich, kann das auch in der Gemeinde sein. Unter Christen kann man beobachten, wenn wir nur Zuschauer sind, das fördert wenig oder gar nicht unsere geistliche Gesundheit. Wir übernehmen keine Verantwortung. Es ist genau gleich im Fußball bei den Zuschauern, aber man neigt dafür oft zu übermäßiger Kritik. Könnt ihr nicht besser schauen und dann sind sie wieder und weiss ich was. Und das Problem ist, so gibt es kein echtes Wachstum im Glauben. Und darum brauchen wir beständige, ich betone wieder das Wort, beständige Beziehungen zu anderen Christen. So lernen wir schneller. So werden wir geistlich stärker. Wenn wir miteinander lernen, wenn wir voneinander lernen, wenn wir gegenseitig Verantwortung übernehmen. Und das Grossartige ist dabei, das macht doch Freude. Nicht nur bei den ersten Christen. Das macht noch heute Freude, so wie es da heisst. Vers 46. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude geprägt. Und darum, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Und die Beständigkeit ist darum so wichtig, und so komme ich zum zweiten Punkt, weil sie notwendig ist, um im Glauben nicht rückfällig zu werden. Es gibt nämlich keinen Christ, auch unter uns nicht, der kann sagen, ich bin gegen jede Versuchung immun. Keine. Mögen wir noch so einen starken Charakter haben, mögen wir noch so einen starken Willen haben, das ist ein Vorteil. Mögen wir noch so lange im Glauben sein. Wenn sich eine Gelegenheit bietet und der Satan ist besorgt permanent, ist jeder Christ zu jeder Sünde fähig. Also so demütig müssen wir einfach sein. Jeder Christ ist zu jeder Sünde fähig und allein sind wir zu schwach. Und darum hat Gott auch Gemeinschaft eingesetzt, dass man eben Verantwortung füreinander einnimmt oder übernimmt. Ich möchte eine Stelle dazu erwähnen, die sehr eindrücklich ist, und es gibt noch viele andere. Im Hebräer 3, Vers 13, was heisst, ermuntert einander. Und jetzt wieder jeden Tag, damit niemand von euch, starke Aussage, ermuntert einander jeden Tag, damit nie, das ist Gottes Ziel, niemand von euch, von der Gemeinschaft, verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Ich habe im Predigtflyer eine Frage gestellt, wo man gut in den Hauskreisen auf den Teufel, ja, wie machen wir das? Einander immer wieder ermutigen. Es ist keiner von uns, der in der Gemeinschaft der Christen gehört, irgendwann verhärtet wird durch den Betrug, das ist ja so ein Begriff, durch den Betrug der Sünde. Und darum verwendet das Neue Testament für die Gemeinde oft auch das Bild vom Körper und vom Leib. Damit unsere Organe gesund funktionieren, müssen sie ganz fest verbunden sein mit dem Körper. Was passiert, wenn mir die Hand plötzlich abtrennt würde? Da könnte man sagen, ja super, jetzt kann ich mit einer Hand in meinem Büro arbeiten und gleichzeitig kann ich daheim im Garten mit der anderen Hand jetten. Was ist, wie lang sollte? Ist doch super. Wir wissen alle, wenn ein Körperteil getrennt ist von unserem Körper, dann tut er vertröchnen, dann stirbt er. Und so verkümmert auch unser geistliches Leben. Und das ist ein Symptom von geistlichem Zerfall, wenn man Gemeinschaft vernachlässigt. Wenn man Gottesdienst oder auch die Hauskreise nur noch unregelmäßig besucht, dann kommt alles ins Rutschen. Plötzlich keine Lust mehr zum Gebet, keine Lust mehr zum Bibellesen. Und die alten negativen Verhaltensmuster, die wir bei der Bekehrung oder später abgelegt haben, die melden sich mit voller Wucht und Macht. Und darum, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Und so komme ich noch zum dritten, letzten Punkt, warum das so wichtig ist. Weil Beständigkeit in der Gemeinschaft uns hilft, um nicht in der ich-isolierten oder ich-bezogenen Isolation zu bleiben. Ihr seht da vorne das Bild. Man sagt ja oft so im Volksmund, auf einem Auge blind sein. Und wenn wir ehrlich sind, gilt die Einschätzung auf einem Auge blind sein oft auf der richtigen Einschätzung von uns selber. Wenn ich allein bin, ich mache ein Beispiel, dann kann ich mir einbilden oder mich einschätzen, ich sei ein sehr mitfühlender Mensch. Und wenn ich die Tagesschau schaue, und sehe, wie jetzt Hunderte oder Tausende von Flüchtlingen auf der griechischen Insel strandet, dann kann ich mich furchtbar ärgern und sagen, das ist ja unglaublich. Warum macht die EU nichts oder zu wenig gegen das? Die lässt man einfach ihrem Schicksal. Da ist man bewegt, mitfühlend. Aber auf der anderen Seite, wenn ich gefragt werde vielleicht, um mehr Zeit oder Energie für einen Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung einzusetzen und meine Hilfe nötig hat, was machen wir dann? Dann sind wir nicht mehr so spontan wie beim Tagesschau schauen. Sondern überlegen wir uns das 7-mal, ob wir das machen oder wir finden viele Argumente, dass wir das nicht machen müssen. Auf einem Auge blind sein. Oder dazu gehört auch eine besondere Begabung, sich selber zu rechtfertigen. Manchmal gleichen wir wie einem Menschen, der sich entschlossen hat, eine Diät durchzuführen, weil es der Arzt so verordnet hat. Und jetzt fährt die Person, die eine Diät machen muss, vom Arzt verordnet, bei einer Bäckerei vorbei. Und wenn er dort beim Vorbeifahren ein bisschen schaut oder vorausschaut, kommen dann 4 feine Berliner in den Sinn. Und in seiner Fantasie überlegt er sich, die sind brutzelt worden in herrlichem Fett. Die sind gefüllt mit einem Schuss Himbeergonfi, rot und 80% Zucker. Und was macht er jetzt? Er sagt plötzlich, ich halte nur an bei der Bäckerei, wenn ein Parkplatz direkt vorher frei ist. Dann schaue ich das als Fingerzeig Gottes an, dass ich die 4 Berliner verdrucken soll. Aber jetzt ist kein Parkplatz frei. Ja, was macht? Was hat er gemacht, der Mann? Er fährt 6-mal ums Quartier um von dieser Bäckerei. Und plötzlich, Fingerzeig Gottes, Parkplatz ist frei. Und er kauft die Berliner. Versteht ihr das Bild? Da sind wir oft Weltmeister. Uns selber manchmal noch ganz fromm zurechtfertigen. Es mag leicht erscheinen, manchmal ein heiliges Leben zu führen, so ein bisschen aus sicherer Distanz. Wir schauen noch ein bisschen zu, was passiert in der Gemeinschaft von Christen. Wo niemand da ist, der unsere Liebesfähigkeit testet und herausfordert. Jemand hat einmal gesagt, Isolation führt zu unerprobter Heiligkeit. Ich sage es nochmal. Isolation führt zu unerprobter Heiligkeit. Das sagt so die Bibel an vielen Stellen. Ich habe markante Bibelstellen rausgesucht, die mich schon oft bewegt hat. Aus dem Spruch von Salomo. Wo uns das auch gesagt wird, der Eigenbrötler. Das ist eben der, der in einer ich-bezogenen Isolation bleibt. Der Eigenbrötler sucht nur, was ihn gelüstet. Und jetzt kommt es noch dicker. Das wäre noch das eine. Der Eigenbrötler sucht nur, was ihn gelüstet. Und jetzt steht es sogar noch. Und gegen alles, was gut ist, kämpft oder geht er an. Und darum ist Gemeinschaft so wertvoll, wo andere Menschen, wo andere Christen da sind, wo uns helfen, unsere Motive oder vielleicht auch unsere Prioritätensetzung im Alltag wieder neu zu hinterfragen und zu prüfen. Und darum gefällt mir das so im Vers 46, wo es von den ersten Christen heisst, dass ihre Gemeinschaft prägt ist von aufrichtiger Herzlichkeit. Ja, dem lang müssen nachdenken. Aufrichtige Herzlichkeit. Weil Herzlichkeit kann auch sehr oberflächlich sein. Aber da steht aufrichtige Herzlichkeit. Das heisst, sie haben einander auch geholfen, wo wir eben auf einem Auge manchmal blind sind. Wieder ist die Gemeinschaft der ersten Christen prägt, haben wir gelesen, von überschwänglicher Freude. Das heisst, sie haben sich miteinander an Jesus gefreut. Und so gibt es auch in unserem Leben Phasen, wo wir das allein nicht schaffen. Wo wir allein einfach den Blick auf Jesus nicht finden und er uns wie vernebelt bleibt als Christen. Oder wo wir manchmal allein versinken in unseren Sorgen oder uns im Selbstmitleid oder wo wir unsere Sachen reinsteigern. Und darum kennt das Neue Testament kein Christsein, das losgelöst lebt von Gemeinschaft, von beständiger Gemeinschaft. Und darum finden wir, ich sage es nochmal zum Schluss, über 50 Mal im Neuen Testament immer wieder die Aufforderung, einander und füreinander und miteinander, einander mutigen, einander mahnen, einander annehmen, sich einander gegenseitig unterordnen. Das ist wie der Dünger, damit gesundes, stabiles, ausgewogenes Wachstum im Glauben möglich ist. Und das wünsche ich uns allen. Den Jüngeren unter uns, den Älteren unter uns. Das wünsche ich mir auch als ganze FEG-Gemeinde. Das ist der Auftrag, den wir fördern wollen. Und wenn wir den Auftrag der Gemeinde fördern, sind wir letztendlich auch innerlich gerüstet, um die Herausforderungen von unserer schnelllebigen und sich verändernden Gesellschaft auch können stellen. Und mit dem möchte ich zum Schluss nochmal einladen auf den nächsten Dienstag für den Abend mit dem Martin Hilbrunner, wo es genau um das Thema geht. Die Herausforderung von unserer verändernden Gesellschaft ist stellen mit dem zunehmenden Islam, Islamisierung auf unserer Gesellschaft. Wir können der nur entgegenhalten, nur bestehen, Wege finden, wenn wir gestärkt sind in der Gemeinschaft, miteinander und untereinander. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten, darf ich euch bitten, dazu aufzustehen. Jesus, wir wollen dir miteinander jetzt Danke sagen, am Ende von dem Gottesdienst. Dass wir miteinander als Gemeinde Nutznießer dürfen sein von deinem Rettungsprogramm, von deiner Erlösung, die du vollbracht hast am Kreuz. Dass wir miteinander dürfen Anteil haben an der Beziehung, dieser kostbaren Beziehung zu dir, Jesus, zum Vater und zum Heiligen Geist. Und wir danken dir auch für die kostbare Gemeinschaft, die uns untereinander geschenkt worden ist. Wo du uns geschenkt hast, damit wir geistlich stärker werden können. Damit wir nicht rückfällig werden. Damit wir nicht in einer ungesunden, ich-bezogenen Isolation bleiben. Und Jesus, uns ist bewusst, es gibt so viele Ablenkungen im Alltag und in unserer Gesellschaft. Und hilf uns darum, dass wir beständig bleiben in dem Auftrag von der Gemeinschaft mit dir und untereinander. Und danke aber auch, Jesus, dass so viel Freude aus dieser innigen Gemeinschaft untereinander und mit dir fließt. Und so wollen wir jetzt auch füreinander beten. Wir beten dich für die Schwachen in der Gemeinde, für die Angefochtenen. Du kennst alle mit Namen. Und trotzdem möchte ich dir ein paar Namen nennen, Jesus. Bete dich für Martha, wo in aller Schwachheit im Alterswohnheit liegt. Wir bitten dich für Vreni Chanz. Wir bitten dich für Ernst Meister. Lass sie deine Gegenwart und deine Gemeinschaft ganz tief erfahren. Und auch alle anderen, die im Moment einfach vielleicht mutlos sind, die angefochten sind. Amen.